Der erste FC Heidenheim, er grüßt vom Tabellenende und das wird wohl wahrscheinlich die letzte Erstligasaison der Heidenheimer sein. Wir blicken drauf mit Petra Neher, das ist ja die Stimme Heidenheims im Rasenfunk. Ich freue mich, dass sie hier ist und ich freue mich, dass es jetzt losgeht.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo und herzlich willkommen, liebe Petra.
Hallo Max. Wäre doch nur öfter drin gewesen, der Ball, ne? Wäre besser gewesen.
aber packst du es noch und hältst du es noch aus?
Du, es wird ein dystopischer Schwerpunkt. Fußball am Abgrund, aber sie spielen noch. Nee, alles gut.
Ja, genau, aber also wie ist denn die Gemütslage so? Ich meine, ich habe es ja mit meiner Einleitung schon klar gesagt, es sind 10 Punkte Rückstand gerade auf den Relegationsplatz bei noch 8 zu spielenden Spielen. Die Messe ist mehr oder weniger gelesen, das sagen ja auch alle rund um Heidenheim. Und im Grunde ist jetzt der in Anführungszeichen Normalzustand eingetreten. Das, was immer erwartet wurde von Heidenheim, endlich sind sie den Ansprüchen gerecht geworden und haben sie nicht übererfüllt, so wie in den Vorsaisons, sondern jetzt sind sie da, wo alle Heidenheim immer gesehen haben, am Tabellenplatz 18. Ich stelle mir das so ein bisschen bittersüß vor, weil auf die eine Art und Weise hat man es ja wirklich in der Vergangenheit allen im Grunde gezeigt, indem man gezeigt hat, nee, wir sind auch nicht zufällig aufgestiegen, ihr Lieben, und wir haben es auch geschafft, uns hier zu halten. Und auf die andere Art ist es aber jetzt halt dann doch leider halt ziemlich sicher der Abstieg und es macht halt einfach nicht Spaß, ein Team zu verfolgen, das aus welchen Gründen auch immer keine Punkte holt. Also wie geht's dir?
Genau so, es macht keinen Spaß mehr. Also wenn du, es waren 3 Siege und ich glaube 5 Unentschieden. Und wenn du Wochenende für Wochenende so dieses, das ist schon hart, ne? Da macht Fußballschauen keinen Spaß. Und ich glaube, du hast eben auch viele Spiele gehabt, die hättest du nicht verlieren müssen, da hättest du Punkte holen können, sollen, müssen. Und das macht es fast noch schlimmer. Also ich glaube, es ist leichter, wenn du chancenlos durch die Liga stürmst und jedes Mal auf die Mütze kriegst und jedes Mal denkst, naja, sie können es halt nicht, da müssen wir halt jetzt alle durch, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber das trifft das Ego noch mehr und du musst ganz arg aufpassen, dass du nicht in irgendwelche Wehklagen verfällst und jedem Menschen erzählst, wie ungerecht das Leben ist und die Welt und es gibt keinen Fußballgott und alles geht schief und jeder Schiedsrichter kann es nicht und man muss echt aufpassen, ne? dass man so nicht abrutscht und versucht, das ein bisschen sachlicher und nüchterner zu sehen. Und also ob man mir das jetzt glaubt oder nicht, mal abgesehen von jedem gekränkten Ego, das man natürlich hat, ne? Absteigen ist immer Tabellenletzter, jeder lacht über dich. Im Grunde überall heißt, naja, die abgeschlagenen Heidenheimer, das ist ein Ego-Problem. Da muss man lernen, drüber zu stehen. Mhm. Aber eigentlich freue ich mich tatsächlich, so bescheuert das jetzt klingt, auf die zweite Liga glaubt dir natürlich auch keiner. Aber das, was eigentlich Spaß gemacht hat, ne? Diese Entwicklung, was Neues zu machen, was anders zu machen, da freue ich mich schon wieder drauf. Also das ist ein viel positiveres Ding, als es jetzt ist, diese paar Spiele noch rumzukriegen. Und es gibt auch vieles, was einen stört in der ersten Liga oder wo du dann denkst, oh nee, das brauche ich alles nicht. Und diese
was meinst
dieses
du damit,
Gefühl,
zum Beispiel? Entschuldigung?
Dass im Grunde, dass du so wenig Chancen hast, mitzuhalten, dass diese Schere immer größer wird, dass es so wenig Mannschaften gibt, die du noch schlagen kannst, dass du eigentlich fast keine Chance mehr hast, die Top-Mannschaften zu schlagen und da deine Punkte zu holen. Das sind so, wo ziehst du dir noch was raus? Ne? Also dieses Gefühl, okay, gegen die kannst du was holen oder gegen die, das hat sich irgendwie, finde ich, schon ziemlich verändert. Und auch dieser Transfermarkt, also wenn dir immer jeder erzählt, naja, die können alle nicht kicken und warum habt ihr keine anderen Leute geholt? Naja, woher nehmen, ne? Und das sind alle so Sachen. Ich würde gerne nochmal von vorne anfangen und ich fand diese Jahre wirklich toll, wo du gemerkt hast, dass es wächst und dass es anders wird und dass sich deine Mannschaft etabliert und ich freue mich drauf, tatsächlich, auch wenn wir das vielleicht jetzt wenig glauben werden.
Okay, also das große Fazit, wo wir vielleicht auch mal so ein bisschen größer dann auf die letzten 3 Jahre in der ersten Liga blicken, das machen wir definitiv im Mai im Rasenfunk Royal. Lass uns mal jetzt bei dieser Sendung ein bisschen mehr auf diese Saison blicken. Was hat sich denn eigentlich bei Heidenheim verändert jetzt zu dieser Saison hin? Hat man Dinge versucht, anders zu lösen als in den Jahren zuvor?
Ich glaube, dass es ganz arg schwierig ist, auf diese Saison zu gucken, ohne allem das, was dem vorangegangen ist. Natürlich hast du versucht, was zu verändern, aber das hast du schon nach dem ersten Jahr versucht, ne? Mhm. Und grundsätzlich, denke ich, hast du eine Balance gehabt und diese Balance hast du in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verloren. Die ist kaputt gegangen, entschwunden, wie auch immer. Der Kader war nicht mehr stimmig. Ich glaube, man hat schon versucht, so ein bisschen spielerischer zu werden und den Fußball ein bisschen zu verändern, was dann wieder sehr schwierig war, weil du durch die Relegation sehr spät dran warst, um deinen Kader zu planen. Du bist quasi als Letzter auf der letzten Rille dahergekommen und hatten wir ja beim letzten Royal den Besenwagen und geguckt, was geht noch für Heidenheim. Und das macht es sehr schwierig. Du hattest das Problem, dass von Anfang an ein bisschen Unruhe drin war. Du hattest die Causa Müller, Ramay, dass gar nicht ganz klar war, wer wird jetzt warum die Nummer eins und wie geht's da weiter. Du hattest Cienza, der eine Woche vorher noch gesagt hat, nö, jetzt bleibe ich doch in Heidenheim. Dann kommt Southampton mit der dicken Kohle von der Premier League. Der geht, der als Ersatz gedacht war, sagt quasi am Stichtag ab. Also das sind alle so Sachen. Du bist mit so einer Unwucht, finde ich, einer extremen Unwucht schon in die Saison gegangen. Und letztes Jahr war es noch so dieses Ding, naja, die spielen Conference League. Da war noch so ein bisschen mehr Verständnis da, ne? Da ist das jetzt ein bisschen chaotisch aber dieses Jahr eben nicht, ja, wie die Heidenheimer spielen doch jetzt gar nicht mehr international. Jetzt muss das doch alles wieder super laufen und jetzt haben sie keine Mehrfachbelastung mehr und jetzt läuft das doch alles. Aber ich denke, dass die Balance da schon so dahin war und die Unwucht im Kader war, dass du das nie mehr aufgefangen hast. Und du hattest von Anfang an das Problem, dass die du hattest, die waren verletzt. Also Piringer ist mit einer Verletzung in die Saison gegangen, konnte sehr lange nicht spielen. Tsitsipas hat sich nie wirklich einfinden können. Dann gleich die Sperre, der war gleich mal drei Spiele gesperrt mit der roten Karte. Danach hat er immer wieder Knieprobleme gehabt. Du hast die ersten Spiele eigentlich ohne Offensive spielen dürfen. Dann haben sich Kaufmann und Conte aufeinander eingespielt und hat das super funktioniert. Und am ersten Spiel, in dem es funktioniert hat, war Conte schon wieder raus, weil verletzt. Dann hat sich Kaufmann verletzt. Es gab nie eine Routine. Du hast nie geschafft, mal eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die sich einspielt. Es gab keine funktionierende Achse mehr. Du hattest einen talentierten Torhüter. Aber wir alle wissen, was es bedeutet, wenn eine Mannschaft sich auf einen neuen Torhüter einstellen muss. Ne? Hast du überall so ein bisschen Gefüge rausgenommen und das war so ein Zusammengestoppel. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst so erklären soll. Und auf Dauer fit geblieben ist die Achse nie, bis auf Patrick Meinka, der gar nicht weiß, wie man nicht fit sein kann. Aber auch du hattest schon Niklas Dorsch, der sich sehr schwer getan hat am Anfang von der Saison. Ich weiß, der hat wahnsinnig viel gemacht in der Vorbereitung. Der ist super ehrgeizig und will und möchte, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, sehr, sehr motiviert rangegangen. Der hat sich lange schwer getan, bis der Knoten bei dem richtig geplatzt ist am Ende. Das sind so viele, ganz viele kleine Puzzleteile. Und wenn du die zusammensetzt, dann kommt eine ganz, ganz schwere Saison raus, die du irgendwie, und trotzdem hättest du es schaffen können. Ja, aber es hat halt nicht funktioniert.
Aber was von den Dingen, die du jetzt beschrieben hast, wären denn vermeidbar gewesen? Also zum Beispiel eben, Cienza wechselt sehr, sehr spät in der Transferperiode. Ich glaube, mehr oder weniger am letzten möglichen Tag. Mhm. Ja. Du sagst, es gab jetzt schon einen potenziellen Nachfolger und das ist jetzt noch geplatzt. Aber diese vielen Punkte, die du angesprochen hast, die jetzt alle den Sommer betreffen, was davon hätte man vielleicht auch antizipieren können? Denn man muss ja auch sagen, klar, war die Zeit kürzer, in der man planen konnte, weil man eben erst die Relegation spielen musste. Aber eigentlich hat man ja durch die Vorsaison schon so gewisse Erfahrungen gemacht, was es bedeutet, auch Dinge mit anderen Spielerprofilen anzugehen, als man es in der ersten Erstligasaison gemacht hat. Und ein bisschen habe ich da eine Fortführung gesehen jetzt in diesem Sommer. Zum Beispiel kann man das ablesen an mit Ibrahimovic, der definitiv ein talentierter Spieler ist und Heidenheim in manchen Dingen auch gut getan hat. Aber in manchen Dingen, so Arbeit gegen den Ball, auch so eine gewisse Robustheit ehrlicherweise und eine Abgezocktheit, die man vielleicht auch braucht und vielleicht auch noch gar nicht haben kann in dem Alter, die hätte bei ihm jetzt gefehlt. Also gibt es da auch Dinge, die man sich im Nachhinein vielleicht vorwerfen muss?
Nachhinein ist immer so ein Ding, ne? Was musst du dir im Nachhinein vorwerfen, ne? Ja, ich denke schon. Also ich ist ein bisschen weggegangen von dieser sogenannten Heidenheim-DNA. Du hast einen bestimmten Spielertyp, wie du sagst, den hast du einfach nicht mehr ersetzt. Ne? Wenn ich da jetzt an Meloni zum Beispiel denke. Ja. Mhm. Und dieses, was für mich das größte Problem war, dass du im Mittelfeld diesen Abräumer, auf den du dich die letzten Jahrzehnte hast immer verlassen können, der hat gefehlt vom ersten Spieltag an bis dato heute. Der hat für Dorsch gefehlt. Dorsch ist nicht der Typ, der dir beides bringt. Der braucht einen defensiven neben sich einen Abräumer, der ihm so diese harten Dinger abnimmt, damit er sich ein bisschen mehr auf den Spielaufbau und so konzentrieren kann. Den hast du nicht gefunden. Aber auch da kannst du wieder sagen, du hast geglaubt, du findest ihn mit Niehus, der sich dann den Kreuzbandriss zugezogen hat.
Ja,
also besetzt du da nochmal nach. Ne? Das ist eigentlich schon, der Typ, das hätte der Nachfolger von Meloni werden sollen. Das ist schon der Typ, der sich dann eben verletzt. Du holst dir einen Paccarada, mit dem du natürlich auch eine gewisse Mentalität auf den Platz gebracht hast. 4 Minuten erstes Spiel Kreuzbandriss. Da kannst du nicht mehr nachjustieren. Ne? Mit Ibrahimovic denke ich, ja, das war so. Wir hatten Wanner, jetzt probieren wir es nochmal in der ähnlichen Richtung. Hat aber, finde ich, mit Wanner schon nicht funktioniert. Weil genau dieses Robuste, auch Wanner fehlt. Und bei Ibrahimovic, der hat echt Talent und der gibt sich Mühe und der macht und tut, was der an Sprints und an intensiven Läufen, auch in den Statistiken ganz weit vorne, aber der Abschluss ist es halt, ne? Und ohne Abschluss kein Tor und ganz blöd. Ja, was hätte man anders machen können? Essensa ist für mich gar kein Faktor tatsächlich. Ich finde, der wird sehr verklärt im Nachhinein, wenn man sich mal den Verlauf der letzten Saison anguckt. Der mag in der Relegation die Dinger gemacht haben, das ist alles klar. Aber wenn man sich die Saison anguckt, so ein Faktor war der nicht. Ganz, muss man ehrlich sagen. Und wenn du Essensa auf dem Platz hast, dann hast du einen Defensivspieler weniger. Der hat zwar immer mal wieder eine tolle Idee und knallt dir das Ding rein, aber du musst halt auch diese Lücke füllen, die der dir auch reißt, wenn du ihn auf dem Platz hast. Ich glaube, das hat man im Nachhinein ein bisschen sehr verklärt und ja, wir steigen jetzt ab, weil wir Sensa abgegeben haben, ne? Also das sehe ich ganz anders. Was hätte man anders machen können? Puh, schwierig. Ich glaube, die Torwartgeschichte hat sich im Nachhinein nicht als gut rausgestellt. Ich glaube, dass das ein Fehler war. Ich habe verstanden, dass man es gemacht hat. Ich fand es auch richtig, dass man es gemacht hat. Und im Nachhinein hat es nicht funktioniert, das muss man so sagen. Also Ramay hat sicher einige sehr gute Spiele gemacht und hat Punkte gerettet. Aber ich glaube, unterm Strich war er nicht unbedingt eine Verstärkung. Also wenn man wirklich mal alle Spiele anguckt und ja, Müh hat in der letzten Saison auch nicht mehr die tolle Saison gehabt wie in der ersten Runde. Aber dass man jetzt sagen könnte, Ramay hat dir da eine Stabilität oder so gebracht, das sehe ich nicht. Also der hatte schon eine Phase, wo relativ viele Fehler gemacht hat, was ja völlig okay ist. Also das möchte ich überhaupt nicht als Vorwurf empfunden wissen. Aber stabilisiert hat er dir, glaube ich, nichts. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass es nicht so klappt mit der Abwehr. Also sind wir wieder bei der Unwucht, ne? Auch das war meiner Meinung nach nicht harmonisch.
Also 58 Gegentreffer, das ist die schlechteste Defensive. Jetzt stand 26. Spieltag. Und mein Eindruck war auch, also Kevin Müller hat wahrscheinlich auch eine Qualität gehabt, die man dann eben eher in der Absenz von ihm sieht. Nämlich, also offenbar hat er, glaube ich, auch viel Dirigieren übernommen. Oder zumindest war das Zusammenspiel mit der Innenverteidigung besser. Denn da gab es immer wieder Probleme bei Ramay. Plus, auch hier haben wir halt einen Aspekt, den man versucht hat zu verändern. Also Kevin Müller war jetzt wirklich nicht für seinen Spielaufbau bekannt. Der hat eher mal 40 Meter nach vorne und dann kriegen die Gegner halt einen Einwurf. Mit Ramay hat man da eine Veränderung versucht, die auch zum aktuellen Trend in der Liga passt, aber die eben halt auch hochriskant ist. Und dafür wurdest du sehr früh in der Saison bestraft. Und ich weiß noch, dass ich im Sommer in der Saisonvorbereitung, in der Saisonvorschau, da habe ich noch davon gesprochen, dass das Auftaktprogramm eigentlich okay ist. Aber im Nachhinein muss man sagen, war das Auftaktprogramm schon ganz schön heftig. Also klar, du hattest am ersten Spieltag den VfL Wolfsburg, da hätte was gehen können. Aber ansonsten hast du gegen Leipzig gespielt, gegen Dortmund, auswärts beim HSV, gegen den VfB Stuttgart auswärts, gegen Hoffenheim sehr früh auswärts. Also im Nachhinein hat man auch gegen weitgehend Teams verloren, die eine sehr gute Saison gespielt haben. Und es war dann doch nicht mehr der leichte Auftakt oder der normale Auftakt, nicht leichter Auftakt, über den man vorher sprechen konnte vor der Saison. Und das ist aber genau.
Stopp, ich muss reingrätschen. Ja? Wolfsburg. Also Wolfsburg, erstes Spiel unter Simonis, die waren gut. Also das war nicht das Wolfsburg, was wir heute sehen. Das muss man dazu sagen.
Ja, gut, ich habe mir aufgeschrieben, dass sie nicht so gefährlich waren. Aber das defensive Zentrum war da das Problem. In meiner Erinnerung. Aber das ist eben letztlich ja so die Frage, die über allem so ein bisschen schwebt. Also es ist immer so, dass du bei Vereinen in der Rückschau sagen kannst, XYZ hätten wir vielleicht anders machen können. Und es ist immer so, dass du bei Vereinen sagst, wenn XYZ nicht so eingetreten wäre, in der Regel spricht man da über Schiedsrichterentscheidungen, Tore, die nicht geschossen wurden und Verletzungen, dann würde man besser dastehen. Ja. Soweit, so normal. Jetzt ist aber bei Heidenheim ja schon so, dass wir so graduell gesehen haben, es haben sich so gewisse Grundkonstanten verändert. Also als Beispiel, die Laufdistanz, die Teams absolvieren, ist jetzt nicht immer der wichtigste Indikator, aber bei Heidenheim war das Teil der Identität. Heidenheim war immer schon eins der Teams, das am meisten gelaufen ist. Die haben dich totgelaufen und haben sich müde gelaufen. Und dieses Unkaputtbare, das Heidenheim hat, das war eben auch etwas sehr Physisches, dass du nicht in der 80. Minute am Schnaufen warst und eingebrochen bist, sondern dass die Gegner feststellen mussten auf die harte Tour, boah, das nervt einfach gegen Heidenheim zu spielen, weil die laufen jeden Raum zu. Und unter dem Aspekt finde ich es dann schon interessant, dass Heidenheim nur auf Platz 10 ist bei der Laufdistanz in dieser Saison. Ist das by Design, wie man heutzutage sagt? Also hat sich da etwas grundlegend verändert oder woran liegt das deiner Meinung nach, dass in dieser Grundkonstante des Heidenheimer Spiels schon mal was weg ist in dieser Saison, was früher da war?
Also ich habe das Gefühl, dass aber auch die Teams grundsätzlich mehr laufen. Also wenn ich gucke mir manchmal die Hoffenheimer Zahlen an und ja, gut, ich weiß nicht, an wie viele Spiele. Kannst du dich erinnern, dass die in einem Spiel 130 Kilometer gelaufen sind? Also ich finde auch, dass die Bayern extrem viel laufen. Also grundsätzlich, glaube ich, wird in der Liga mehr gelaufen als noch vor 3 Jahren. Also ich kann das jetzt nicht statistisch belegen, aber das ist schon so mein Gefühl. Ich glaube, die Geschichte war zu Beginn der Saison noch viel schlechter. Ich glaube, die haben auch ein bisschen aufgeholt in den letzten Spielen. Sie haben irgendwann angefangen, mehr zu laufen und sind jetzt auf 9 oder 10. An was liegt das? Das ist eine berechtigte Frage. Du hast niemanden mehr, der die ganze Zeit rauf und runter läuft. Also wenn ich mich an Niklas Beste erinnere, der ja eigentlich der Duracell-Hase war und die ganze Linie lang lief, hast du jetzt mit Henning Behrens seit der Winterpause wieder einen, der sehr viel läuft. Wenn du Tsivase anguckst, wenn er gespielt hat, der läuft natürlich nicht das, was dir früher im Kleindienst gelaufen hat. Also das sind immer die Spielertypen, das glaube ich schon. Und dann hast du dieses Loch im Mittelfeld, was ja auch wo ich mir auch denke, warum ist dieses Loch da, warum läuft das keiner zu? Also warum, die Balance stimmt nicht, ich kann dir aber nicht sagen, an was das liegt und warum die weniger laufen. Ich glaube nicht, dass die weniger fit sind, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Aber ich weiß nicht, warum, weißt du's? Hast du eine Erklärung, warum sie weniger laufen, an was es liegen könnte?
Also ehrlich gesagt finde ich, dass das viel mit Neuzugängen zu tun hat. Und ich will jetzt da jetzt gar nicht einzelne nennen, weil ich das unfair finde, so einen Aspekt rauszugreifen und da drauf zu zeigen. Aber insgesamt ist es so, dass Heidenheim meiner Meinung nach viel weniger Phasen hat, in denen man hoch anläuft, hochpresst. Das war ja immer schon so, dass das quasi so ein Phasending war bei Heidenheim, so wie es eigentlich auch völlig okay ist für ein Team aus der hinteren Tabellenhälfte. In der Regel wartest du in der eigenen Hälfte. Und hin und wieder stresst du aber mal den Gegner hoch und vor allem, wenn du zurückliegst, dann musst du ja auch ein bisschen was tun. Und da habe ich jetzt auch keine Zahl zu rausgesucht, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall zurückgegangen, diese hohen Phasen. Und dann hängt es für mich schon genau mit Spielerprofilen zusammen. Also ein Spieler wie Tim Kleindienst, und ich weiß, dass es natürlich auch ungerecht ist, immer auf diesen Ausnahmespieler zu referieren, aber er war ja auch deshalb so gut für Heidenheim, weil er nicht nur diese Tore gemacht hat, sondern weil der dein erster Anläufer war und weil der eben schon vorne drin ganz viel Signale auch an die Spieler hinter ihm gesendet haben. Und das ist das, was mir bei Heidenheim in der Saison aufgefallen ist, was es in der letzten Saison manchmal schon gab, aber noch nicht so durchgehend. Du siehst immer wieder jetzt bei Heidenheim Aktionen, in denen 2, 3 Spieler etwas tun und die anderen machen aber nicht das Gleiche, haben nicht die gleiche Idee. Und das hängt auch ganz viel meiner Meinung nach eben mit so Verschiebeverhalten zusammen. Und gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Aspekt, der kommt noch mit dazu, dass halt Heidenheim sehr mannorientiert spielt, wenn es nicht den Ball hat. Und das ist etwas gewesen, das haben viele kopiert. Und inzwischen sind aber Teams sehr, sehr gut darin geworden, so eine Mannorientierung auszuspielen. Und zwar nicht nur irgendwie jetzt Hoffenheim und Bayern, sondern da wirst du auch vom SC Freiburg zerlegt. Und der FC Augsburg kann sein, dass der da gute Lösungen zu hat, wenn nicht Sandro Wagner der Trainer ist. Der hat es nämlich so ein bisschen ähnlich, so ein bisschen wild angelegt. Aber das ist, glaube ich, noch so ein zweiter Aspekt. Und der schlägt sich dann auch in so einer Statistik nieder, weil eben dieses Mannorientierte schnell aufgebrochen wurde. Und dann wird das Ganze, glaube ich, einfach alles ein bisschen chaotischer. Und das ist es ja letztlich so unter dem Strich, muss man sagen, viele Spiele von Heidenheim hatten chaotische Phasen. Und in den vergangenen Saisons, vor allem natürlich in der ersten, aber auch in der zweiten, dann nach dem Ausscheiden, wo es dann wieder ein bisschen stabiler wurde, da waren die Heidenheimer Spiele berechenbarer. Du warst dir vorher klarer darüber, was du sehen würdest. Und in dieser Saison war Heidenheim viel mehr in einzelnen Spielphasen so eine Wundertüte. Und manchmal haben sie sich auch selbst überrascht. Also mit dem Tiefpunkt das 0:6 in Leverkusen, mit dem schnellsten 4:0 der Bundesliga-Geschichte, wo einfach gar nichts gestimmt hat. Also das war wie ein Blackout, den man ganz selten so kollektiv erlebt. Und in Phasen hattest du aber solche Momente immer mal wieder in Spielen. Halt nicht so schlimm wie bei Leverkusen, aber immer mal wieder.
Da würde ich gerne nochmal zu Kevin Müller zurückkommen, gerade bei solchen Spielen. Jetzt nicht, weil ich der Meinung gewesen wäre, er hätte von den 6:4 gehalten, das meine ich nicht. Aber er hat natürlich mit seiner Präsenz die auch mal wirklich angetrieben. Der hat das eigentlich gar nicht zugelassen. Und mir ist oft aufgefallen diese Saison, dass sehr viel Mut gefehlt hat. Also ich habe das so ein bisschen schon oft das Kaninchen vor der Schlange. Also auch dieses Leverkusen-Spiel nach dem ersten, zweiten, dritten Tor hatte ich das Gefühl, die haben jetzt wirklich, die haben Angst. Die haben Angst, dass sie jetzt aus dem Stadion geschossen werden. Und da wehrt sich niemand wirklich. Da versucht jetzt niemand und sagt sich, Mensch, komm jetzt, lass uns doch wenigstens noch gucken, dass wir einschießen oder wir können uns doch jetzt nicht so auseinandernehmen lassen, sondern die haben sich zurückgezogen, die Köpfe sind runter, die Schultern sind runter und mir hat da schon sehr oft dieser Mut gefehlt. Wir haben es mal in der Schlusskonferenz besprochen, dass ich in vielen Spielen das Gefühl hatte, da spielt eine Schülermannschaft gegen eine Erwachsenenmannschaft, aber nicht einfach von der Energie, ne? Wenn du sehr junge Menschen gegen irgendwelche Profis stellst und sagst, ihr könnt es schon, die können das eigentlich auch, aber die sind dann so eingeschüchtert, dass sie das, was sie können, nicht auf den Rasen bringen. Und ich hatte öfter das Gefühl, sie bringen, was sie können, nicht auf den Rasen und nicht, sie können es nicht, sondern sie sind nicht in der Lage, es auf den Rasen zu bringen. Und Kevin Müller, glaube ich, hat da wirklich gefehlt. Er hätte das nicht zugelassen. Der hätte die von hinten so angetrieben und dieser Part, der hat mir einfach gefehlt. Und ich denke, wenn du dann einen Kapitän wie Patrick Mainka hast, der ja wirklich ein Phänomen ist und der jetzt seit 3 Jahren kein Spiel verpasst, aber das ist ja ein Mensch, ne? Also ich meine, das ist ja keine Maschine. Und mir kann ja keiner erzählen, egal welchen Beruf du ausübst oder was du in deinem Leben machst, Menschen sind nur bis zu einer gewissen Grenze belastbar und Dinge bleiben hängen. Ob das jetzt fehlende Erfolgserlebnisse sind, ob das wahnsinnig viel Anstrengung ist, ob das eine entsprechende Belastung ist. Niemand schafft es, wenn alles an dir hängt oder sehr vieles an dir hängt, dass du über so einen langen Zeitraum immer absolute Leistung bringst und immer voran. Das gibt ja dein Körper gar nicht her, du bist ja gar keine Maschine. Und Patrick Mainka hat... Ich liebe den echt und ich finde, das ist ein so vorbildlicher Profi, von dem sich ganz viele eine Scheibe abschneiden können. Aber auch der hatte dieses Jahr schon Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das wäre dir letztes Jahr nicht passiert. Also da waren schon manche Fehler dabei. Und ich glaube schon, dass die Ursache so ein bisschen dieser Überforderung klingt immer so hart, aber irgendwann ist einfach gut. Ich glaube, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du vielleicht mal ein bisschen eine Pause brauchst oder eine Auszeit brauchst oder dich wirklich wieder regenerieren. Und diese kurze Zeit nach der Relegation, die reicht dir sicherlich nicht. Und wenn du dann von dieser Stress, Saison letztes Jahr in die nächste steigst und steigst gleich so ein, ne, mit diesen Niederlagen am Anfang. Ich glaube, die stehen da so unter Druck und es steckt der eine mehr und der andere weniger weg. Und wenn dir dann das Gerüst wegbricht und du viele neue Spieler hast, die vielleicht noch nicht etabliert sind und die auch den Frank-Schmidt-Fußball noch nicht so etabliert haben und dieses Unkaputtbar, dann wird das halt unter Umständen echt eine zähe Geschichte.
Wie oft hast du in dieser Saison noch an Leonard Maloney gedacht und dass er eben nicht mehr Heidenheimer ist?
An den denke ich, seit er weg ist. Also ich rede nur nicht mehr so viel drüber. Ich bin auch diejenige, die immer sagt, unser Problem bei den Transfers ist wirklich das Mittelfeld. Dass dieser Abräumer, dass der nicht da ist. Und das ist was zwingend sein muss für mich nächste Saison. Dass man sich da wieder einholt. Weil früher hatten wir Sebastian Griesbeck, an den sich vielleicht manche noch erinnern. Den nannte man die Maschine. Also auch der war lange Jahre ein wichtiger Bestandteil. Und Robert Andrich war übrigens auch mal kurzzeitig die Maschine in Heidenheim. Ne? Also du hattest schon immer so einen bestimmten Spielertyp im Mittelfeld. Und davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Und wenn ich dann sehe, dass er in Mainz auch nicht spielt, dann denke ich nach, setze ich mich in die Ecke und weine ein bisschen.
Ja, vor allem, weil ja auch die Umstände seines Wechsels damals einfach so besondere waren. Auch Frank Schmidt und Holger Sannwald da ganz anders öffentlich gesprochen haben, als es eigentlich ihre Art ist. Also da muss etwas vorgefallen sein und die Tür war dann für ihn zu und deshalb war dieser Wechsel zwangsläufig und dann ist das wahrscheinlich auch letztlich egal, wer da mehr Recht hatte. Auf jeden Fall ist man irgendwann in so eine Sackgassensituation reingekommen. Welche Verantwortung siehst du denn bei Holger Sannwald, wenn wir jetzt wir haben jetzt immer wieder über so Kaderprobleme indirekt gesprochen und es ist ja auf der einen Seite klar, dass jetzt Heidenheim nicht der Verein ist, der mit zig Millionen um sich herumwirft. Man ist ja nicht der VfL Wolfsburg. Auf der anderen Seite aber wiederholen sich in dieser Saison schon Probleme, die wir auch in der letzten Saison schon gesehen haben. Also muss man da auch eben in Richtung Scouting und Holger Sannwald gucken?
Ich glaube, du musst immer in alle Richtungen gucken. Alles andere wäre unprofessionell. Es hat alles zwei Seiten. Ne? Und oft ist es so, dass was deine Stärke ist, ist gleichzeitig deine Schwäche. Und ich denke, wenn du als Macher, sage ich jetzt mal, was für ein fantastisches Wort, hasse ich total, aber in dem Fall ist es einfach so, wenn du so ein Stück weit ein Alleinunterhalter bist, der das Ding aufbaut, der immer vorangeht im Sinne von, wenn ich nicht mache, macht's keiner, mache ich es lieber selber, weil die anderen machen es nicht gescheit, dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht ein Problem, dir von außen mal was zu holen und zu sagen, Mensch, vielleicht muss da jetzt mal jemand von außen drauf gucken, vielleicht brauche ich noch zusätzlich jemanden, der mich unterstützt und der da in irgendeiner Form mitarbeitet oder so. Das sehe ich nicht bei ihm. Also ich denke, da tut er sich schwer. Könnte ich mir vorstellen, dass er sich da schwer tut. Das sind schon sowohl er als auch Frank Schmidt, die haben wahnsinnig viel geleistet, haben wahnsinnig viel aufgebaut und wollen sich das natürlich von niemandem kaputt machen lassen. Klar. Und inwieweit beide in der Lage sind, da, sage ich jetzt mal, zu reflektieren, okay, das war jetzt vielleicht nicht so, wir sollten das mal ein bisschen, das wage ich nicht zu beurteilen. Also Frank Schmidt ist jemand, der ist sehr reflektiert und der ist schon jemand, der sich hinstellt und auch sagt, die Mannschaft ist immer ein Spiegel des Trainers und der nimmt sich nie raus in der Kritik und bei dem habe ich auch das Gefühl, er versucht, sich zu verändern, versucht vieles zu verändern, versucht die Stellschrauben zu drehen. Der schiebt es auch nie auf irgendjemanden. Also den würde ich da jetzt ein bisschen rausnehmen. Bei Holger Sannwald, weiß ich nicht. Der hat diesen ganz stringenten Plan bis ins Jahr 2035 oder so. Und dieses Ziel und den verfolgt er. Und ob er da so viel nach links und rechts schaut, weiß ich nicht. Wobei, was nicht passieren wird, ist, dass Heidenheim jetzt in irgendeine finanzielle Schieflage durch den Abstieg geraten wird. Also das wird Heidenheim nicht passieren. Und das hat natürlich auch Konsequenzen gehabt. Ich denke, er hat von Anfang an sich einen gewissen Rahmen gesteckt, in dem er agiert, der verhindern soll, dass das fürchterlich baden geht, wenn man wieder absteigt. Und war sicherlich dann auch nicht so Risiko. Also ich glaube, dass er kein besonders großes Risiko gehen wollte und nicht wirklich Geld in die Hand nehmen wollte. Und das möchte ich jetzt auch nicht werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also ich denke, wir werden froh sein, wenn wir in der zweiten Liga eben nicht untergehen, weil wir finanzielle Probleme kriegen.
Ja, aber das
sieht viele Dinge, ja.
Entschuldigung, sorry. Das ist aber so ein bisschen der Punkt, auf den ich raus wollte, weil ich nämlich auch das quasi so als Hauptthema eigentlich sehen würde, dieser Saison und eigentlich der kompletten Bundesliga-Zeit von Heidenheim. Man geht höchstens ein kontrolliertes Risiko und eigentlich geht man gar kein Risiko. Und ich weiß noch, ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben im Sommer noch, das hat Frank Schmidt gesagt. Da hat er gesagt, nicht nur das Wetter ist überhitzt, auch der Transfermarkt, vielleicht durch die Club-WM, vielleicht auch durch die U21-EM, dauert alles ein bisschen länger. Geduld ist nicht meine Stärke, aber die werde ich mitbringen müssen. Und erst am Ende der Transferperiode wird man dann wirklich sehen, welcher Kader zur Verfügung steht. Völlig richtige Analyse und eine Situation, die aber alle Teams gleich betroffen hat. Und jetzt haben wir Heidenheim, denen geht ihre Scienza, geht ihnen verloren unter den schon besprochenen Umständen. Und die erste Option für Scienza als Ersatz, die klappt nicht und dann ist das Thema damit gegessen. Und das ist fair. Mit dieser Taktik kommst du nicht in so eine Schieflage, dass jetzt ein Abstieg wirtschaftlich ein Desaster wäre. Aber jetzt gucken wir uns an, was hat die Konkurrenz gemacht? Der HSV kauft sich im Grunde seinen Klassenerhalt am letzten Transfertag mit unter anderem Fabio Vieira, den man sich holt. Ich will nicht sagen, dass Heidenheim sich Vieira holen hätte können. Das ist natürlich Quatsch.
Niemals.
Aber der HSV ist
Quatsch, genau. Mhm.
Genau, aber der HSV ist ins Risiko gegangen und der HSV hat quasi in genau demselben Markt andere Entscheidungen getroffen. Der erste FC Köln.
Inwieweit geht der HSV ins Risiko, wenn er Vieira bekommt? Wo ist das Risiko?
Naja, das kostet auch Geld und du holst ja auch erst sehr spät in der Transferperiode jemanden rein. Also auch der HSV hat quasi nicht eine Saisonvorbereitung mit Vieira gemacht, sondern auch die haben quasi am letzten Tag, haben sie sich Vieira geholt. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Weil es kann
aber
auch sein,
wie
dass
groß wäre da das Risiko gewesen? Also du holst ja mit Vieira ja nicht einen Regionalligaspieler, von dem keiner weiß, wie er funktioniert. Also dass der ein bisschen was auf dem Kasten hat, das war schon von Anfang an klar, oder? Ob er dann funktioniert, ist ein Risiko, das weißt du nicht, das ist mir schon klar. Aber wo wäre der sonst hingegangen?
Du, da bin ich im Transferjournalismus nicht tief genug drin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er tausende Minuten schon vorher Premier League gespielt hat. Also natürlich hast du da auch ein Risiko, weil nur weil jemand ein talentierter Spieler ist, muss der nicht der Richtige sein für Abstiegskampf erste Liga. Das ist ja eigentlich das große Risiko, was du bei jedem Transfer hast. Und bei Heidenheim ist das halt eher bei der Frage, passt jemand in die erste Liga? Und vielleicht ist dann bei so einem HSV-Transfer, es war ja auch nicht der einzige Transfer dieser Art, ist dann eher die Frage, lassen Sie sich auf dieses Spiel ein? Aber man holt sich Vieira, man holt sich Lokonga. Der erste FC Köln hat irres Verletzungspech gehabt bei seinen Zugängen, aber die haben auch mit Raff van den Berg, mit Ragnar Ache, mit Johannessen, haben die richtig tief reingegriffen, sind sehr ins Risiko gegangen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Heidenheim hätte das machen müssen, aber um das noch kurz rund zu machen, und St. Pauli holt sich quasi 5 neue Stürmer, alle laufen 40 km/h im Durchschnitt. Also auch nicht so doll funktioniert, da sieht man, du kannst auch eine vermeintlich logische Scouting-Politik verfolgen, es muss dann trotzdem nicht einsteigen. Aber das ist eben das, was jetzt, glaube ich, so mein Zwischenbefund jetzt erstmal für Heidenheim wäre. Man war aus guten Gründen nicht bereit, mehr Risiko zu gehen. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch schon in der letzten Saison. Aber mit Bezug auf diese Saison ist es jetzt deswegen dann aber auch ein Abstieg, der zwar wehtut, aber deshalb vielleicht auch besser zu verschmerzen ist. Denn Heidenheim hat sich nicht aus dem Fenster gelehnt. Erst im Winter hat man dann so ein bisschen versucht nachzujustieren.
Also du bist auf jeden Fall ein ganz großes Risiko gegangen und das war, wir nehmen kein Geld in die Hand und wir riskieren dann, dass wir absteigen. Dieses Risiko bist du auf
das
jeden Fall gegangen.
Wahr,
ne?
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist meiner Meinung nach auch bewusst gegangen. Und dieses, ich weiß, dass es Fans gibt, die Frank Schmidt sehr übel nehmen, dass er kurz vor Beginn gesagt hat, der Kader, den ich jetzt habe, der reicht mir. Ich habe Vertrauen zu dieser Mannschaft, die reichen mir, die sind gut genug, ich brauche keine Neuzugänge mehr. Und ich nehme ihm das ab. Ich nehme ihm das tatsächlich ab, dass er in dem Moment überzeugt davon war, dass er das mit dem Kader wieder schaffen kann und dass es unnötig ist, jetzt entsprechend viel Geld in die Hand zu nehmen, um auf den letzten Drücker eben entsprechend nochmal einen Spieler zu holen. Und man ist dieses Risiko ganz bewusst gegangen, aber mit dem Hintergedanken, dass es trotzdem klappen könnte. Also dieses anscheinend große Risiko haben sie vielleicht gar nicht als dieses große Risiko empfunden und waren sich vielleicht doch nicht sicher. Aber sie hatten, glaube ich, eine große Überzeugung, dass sie es mit diesem Kader schaffen können. Und wie gesagt, wenn man jetzt sieht, ein paar Spieler, die auch in Heidenheim auf dem Zettel waren und ja, klappt jetzt auch nur so semi, ist es im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so schade, dass man das nicht gemacht hat. Aber ja, schwierig. Es ist schon mal so schwierig, hinterher zu sagen. Die werden nie viel Geld in die Hand nehmen. Also das, und ich glaube, müsstest du mehr Geld in die Hand nehmen als ein anderer Verein, weil du diesen Standardnachteil, den du hast, dass du eben nicht mit einer entsprechenden Metropole punkten kannst und einem entsprechenden Lebensumfeld für junge Fußballspieler punkten kannst. Und dafür müsstest du dann vielleicht mehr Geld in die Hand nehmen und bessere Gehälter zahlen, um die dann davon zu überzeugen, dass sie doch lieber zu dir gehen als nach Hamburg oder nach Berlin oder wohin auch immer. Und dazu ist man definitiv nicht bereit.
Ja, oder du führst die Transferstrategie weiter, die Heidenheim ja in der zweiten Liga schon ausgezeichnet hat und ja auch in den Erstliga-Zeiten. Also Heidenheim war einfach immer sehr gut darin, in unteren deutschen Ligen Spieler zu identifizieren, die eventuell gehobenes Zweitliga- oder Erstliga-Format haben. Und davon hat man dann aber jetzt ganz grob gesprochen eine Handvoll geholt. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass man in diesem Sommer eigentlich nur 3 Spieler geholt hat. Also ich wusste nicht, ob das vielleicht darin liegt, dass aus der eigenen Jugend gute Spieler nachkommen. Also Kölle wurde ja hochgezogen, Rothweiler und Wagner kamen noch. Das heißt, das war quasi im Sommer, dachte ich mir, okay, von denen wird man offensichtlich viel halten, dass man denen jetzt nicht Spieler vor die Nase setzt, weil insgesamt hatte Heidenheim einen der kleineren Kader. Ich glaube, im Sommer waren es 29 Spieler, jetzt sind es 31 Spieler. Aber man hätte da natürlich auch sagen können, wir machen das, was man in den meisten Saisons vorher war, es ja so 5, 6, 7 Neuzugänge gab es dann eigentlich schon. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen größer, dass du da einen Treffer mit dabei hast. Also hat man sich da vielleicht auch, vielleicht hat man den eigenen Kader überschätzt an der Stelle.
Oder was ich mir auch vorstellen könnte, man hat die Konkurrenz unterschätzt. Also man hat schon genau das gemacht, was man vorher gemacht hat, hat sich bestimmte Zweitligaspieler, sage ich jetzt mal, ausgesucht, die man dann nicht bekommen hat, weil man vielleicht sich, man war vielleicht noch zu wenig kreativ. Man hätte vielleicht in der zweiten und in der dritten Liga doch noch ein bisschen kreativer werden müssen und hat sich zu sehr darauf verlassen, dass wir die Oppis und Karls und wie sie alle heißen, die werden wir schon kriegen. Oder wenn ich mir angucke, wen sich Frankfurt geholt hat, ne? Und dass man das vielleicht, dass man die Konkurrenz unterschätzt hat bei diesen Transfers und dass man da, also es sind jetzt Spekulationen von mir, ne? Also ich kann nicht wissen, ob das wirklich so war. Aber dass man vielleicht ganz überrascht war, dass die Konkurrenz sich die Spieler geholt hat, die man normalerweise in Heidenheim vermutet hätte.
Ja, das ist ein interessanter Punkt und noch ein zweiter Gedanke. Und das ist jetzt aber auch reine Spekulation. Ich weiß da nichts. Klar. Aber vielleicht war auch die Versuchung zu groß, Opportunitätstransfers zu machen. Also die Strecke zwischen Bayern und Heidenheim war durch Paul Wanner schon gut befahren, schon ein bisschen ausgetrampelt, dieser Pfad. Und dann wird der Ibrahimovic angeboten oder du fragst vielleicht auch nach Ibrahimovic und holst dir damit einen Spieler, der aber vielleicht nur zu 80% zu Heidenheim passt. Und ähnlich würde ich es ehrlicherweise auch bei Diandra Mai sehen, dessen Ansprüche als zweiter BVB-Torhüter natürlich eigentlich ist, da irgendwann Stammkeeper zu werden. Er soll aber Spielpraxis sammeln. Und dann greifst du da vielleicht auch zu, auch wenn das vielleicht auch nicht zu 100% der Spieler ist, der zu Heidenheim passt. Denn auch die Stärken, die der zum Beispiel im Spielaufbau hat, die haben in Heidenheim jetzt ehrlicherweise auch dann letztlich dann doch häufig im langen Ball gemündet. Also Heidenheim hat auch eine ganze Reihe von Abstößen kurz ausgeführt, dafür, dass dann Ramay doch den langen Ball schlägt. Also klar, du ziehst den Gegner auseinander und so, kann auch sein. Aber weißt du, was ich meine? Vielleicht war das auch so klar Teil des Problems in diesem Sommer.
Aber wenn wir uns jetzt Ibrahimovic angucken, ne? Was wäre, wenn er von seinen 25-100%igen, maßlos übertrieben, 4 Tore gemacht hätte? Was hätten wir dann über ihn gesagt?
Dann hätte ich gesagt, was für ein geiler Transfer, Holger Sandwald, Frau Präsident. Ich habe es immer gewusst, hätte ich vor allem dann gesagt.
Es wäre möglich gewesen, ne? Also das Potenzial hat er gehabt. Es wäre absolut möglich gewesen, hat nicht funktioniert. Bei Ramay finde ich wichtig zu erwähnen, dass man das nicht gemacht hätte, wenn sich Frank Feller nicht verletzt hätte.
Ja, okay.
Frank Feller, also das finde ich ganz wichtig, weil das ohne diese Verletzung wäre das nicht passiert, das war klar. Frank Feller wird Kevin Müllers Nachfolger. Und die Frage war nur, wann. Und es stand im Raum, dass eventuell schon zu dieser Saison Feller Müller ablösen könnte, weil der sich einfach fantastisch entwickelt hat. Er hatte seine Spiele in der Conference League letztes Jahr und ich halte ihn für wahnsinnig talentiert. Er hat so ein bisschen dieses Manko, dass die Menschen ja in der Meinung sind, wenn ein Torhüter keine 1,95 groß ist, dann kann das nichts werden. Und Frank Feller ist eben lediglich 1,83. Grüße gehen raus an Jan Sommer. Ja. Aber den halte ich für wahnsinnig talentiert. Der hat eine tolle Saison gespielt. Der Torwarttrainer Heidenheims, Bernd Weng, der hat schon Ahnung, der Mann. Also der hat es auch geschafft, über die Jahre diesen Wechsel zu machen zwischen dem alten Schlag Torhüter Müller und dem neuen Torspieler Feller. Und dann kam diese Verletzung. Und dann stehst du da und dann verletzt sich deine künftige Nummer 1, die du eigentlich schon im Tor gesehen hast. Und dann stehst du da und dann hast du Kevin Müller, von dem alle wissen, er würde gerne noch in Nordamerika oder sonst irgendwo spielen. Und der dir dann nicht diese hundertprozentige Zusage gibt, nicht wechseln zu wollen. Und ich glaube, das ist so ein Heidenheimer-Ding oder so ein Sanwald-Schmidt-Ding. Die verlangen, glaube ich, von Spielern eine extreme Loyalität, von der ich mir nicht sicher bin, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man da nicht irgendwann mal überlegen muss, wo sind wir, wo leben wir, wie läuft der Markt und vielleicht muss ich es auch mal schlucken. Also diese Erwartungshaltung an Spieler, die ist schon echt immens. Und wenn dir der nicht garantiert und verspricht, dass er nicht wechseln wird die nächsten, keine Ahnung, 1-2 Jahre, dann bist du fast draußen. Und das stelle ich mir ein bisschen problematisch vor tatsächlich. Und ja.
Ja, also ich verstehe total deinen Punkt. Und wer weiß, wie die ganze Causa Leonard Maloney gelaufen wäre, wenn man da bereit gewesen wäre zu schlucken, dass vielleicht jemand auch mal über andere Vereine nachdenkt. Wahrscheinlich, wenn jetzt Frank Schmidt hier in der Runde mit dabei wäre, würde er damit argumentieren, dass er auch einen gewissen Charakter bei Spielern haben will. Und damit will ich jetzt nicht sagen, andere seien Charakter schwach oder schlecht, wenn sie sich mal den Kopf verdrehen lassen, weil ein anderer Verein anfragt. Die Spieler sind ja auch erstmal für sich selbst verantwortlich. Sie haben einen Körper, der ist ihr Kapital und der wird nicht bis ins Jahr 50, also ins Lebensjahr 50 irgendwie ihnen das Geldverdienen ermöglichen. Das ist völlig normal, dass du da auch gewisse Dinge dir überlegen musst, wenn du junger Spieler bist. Aber ich glaube, dass Frank Schmidt jetzt sagen würde, ich brauche Spieler, die einen gewissen Charakter haben, damit sie auch zu allem passen, was wir hier in Heidenheim machen. Zu der Art, wie wir trainieren, zu der Art, wie wir spielen und zu der Art, wie wir miteinander umgehen. Und komplett falsch läge er damit ja auch nicht.
Nee, völlig legitim. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, ne? Die eine Seite, die andere Seite. Das ist eine Stärke, kann dir aber auch manchmal auf die Füße fallen. Also ja. Du kannst alles richtig machen und machst doch falsch. Und das ist auch nicht zu verhindern. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diese Art, diese Einstellung, ich schätze das sehr. Also ich schätze das sehr und nehme dann lieber in Kauf, abzusteigen. Tatsächlich, so merkwürdig das jetzt klingt. Aber für mich ist das schon, man vertritt gewisse Werte und die möchte ich auch sehen und die möchte ich auch haben. Und dann bin ich aber auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass es dann für den großen Erfolg nicht reicht oder dass dann eben doch wieder der Abstieg kommt. Also das nehme ich dann wirklich in Kauf. Und insofern denke ich mir, wir müssen Dinge in Kauf nehmen. Wenn wir das eine haben wollen, dann müssen wir das andere akzeptieren. Und so ist es in Heidenheim. Wenn ich diesen Heidenheimer Weg gut finde und wenn ich den gehen möchte, dann muss ich aber akzeptieren, dass dieser Weg auch wieder nach unten führt. Also wir werden da nicht bleiben. Ich bin mir sehr sicher, Heidenheim wird wieder aufsteigen. Ich denke, es wird künftig immer das Thema sein, dass die Aufstiege gelingen werden. Nur die Klasse zu halten wird das Problem, aber nicht der Aufstieg selber. Insofern bin ich da relativ entspannt. Ich mache mir da auch keine Sorgen. Und ja, du, hallo? Doch, da bin ich mir sehr sicher, wie lang das jetzt auch immer dauern wird. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und diese Saison, die war einfach so kräftezehrend. Also klar, lächerlich für mich, kräftezehrend, ne? Was habe ich gemacht? Gar nichts. Aber als Fan, als Spieler, alle, die es mit dem FC Heidenheim halten, die hat so viel Kraft gekostet, dass ich es tatsächlich für gut halte, wieder Luft zu holen, aufzutanken, einen Schritt zurückzumachen, nochmal neu aufbauen. dir wieder ein paar hungrige Spieler suchen, die niemand sonst auf dem Schirm hat und einfach das Ganze nochmal neu anzugehen. Denn das wäre ja nächstes Jahr nicht anders, ne? Also jetzt lass noch 2, 3 Wunder passieren und dann schaffst, also jetzt rein hypothetisch, und du schaffst irgendwie doch noch in die Relegation und gewinnst die Relegation und dann machst du ein drittes Jahr, beziehungsweise ein viertes, aber eben ein drittes Abstiegskampf. Ja, das hält ja kein Mensch durch. Also nirgendwo.
Aber ist die zweite Liga so viel entspannender? Weil die zweite Liga ist ja als Wettbewerb viel schwieriger vorherzusehen, weil die immer die besten Teams nach oben hinwegbrechen und die schlechtesten nach unten. Deswegen, auch deshalb ist ja die zweite Liga so gestaucht und du hast oft innerhalb von wenigen Punkten sehr viele Teams. Also ist das wirklich ein Durchschnaufen oder ist das nicht eigentlich noch das viel größere Mühlrad, nur die Aufmerksamkeit ist ein bisschen geringer?
Also ich denke nicht. Also ich denke schon, die Aufmerksamkeit ist etwas geringer, reicht schon ein bisschen, um mehr durchschnaufen zu können. Ich glaube auch, dass einfach die finanziellen Unterschiede nicht so immens sind. Also wenn du dir jetzt die Vereine anschaust, die ja jetzt alle noch versuchen, irgendwie aufzusteigen, die Kadergrößen, die Werte, das sind andere. Also das sehe ich tatsächlich nicht so als das allzu große Problem. Also natürlich ist es, das kann jetzt 2, 3, 4 Jahre dauern, das mag schon sein. Aber ich glaube, das drückt dich nicht mehr. Ne? Also wenn die jetzt absteigen, dann lässt das Interesse nach und dann haben die wieder alle Zeit der Welt. Also ich sehe das tatsächlich anders. Du Schalke, du bist Schalke, bist los. Also Schalke verlässt die zweite Liga und ist wieder in der ersten, wo sie hingehören. Insofern, nee, ich bin da relativ optimistisch.
Okay, aber das
klar,
greift ja jetzt
schon ein bisschen. Klar, frag mich in einem Jahr
nochmal. Ja, genau, also werden wir dann definitiv. Also ich habe da jetzt noch nicht mit Marc und Eva drüber gesprochen, aber dein All-Stars-Team-Platz, der ist jetzt schon auf einem goldenen Stuhl, glaube ich,
da,
für dich.
Da wandle ich mich rein.
Aber lass mal noch bei dieser Saison bleiben. Gab es denn Schlüsselspiele, bestimmte Momente in dieser Saison, wo du das Gefühl hattest, jetzt entgleitet es Heidenheim? Also logischerweise hat man immer mal wieder Hoffnungen und der Abstand ist lange Zeit noch gering gewesen. Aber welche Partien bleiben dir von dieser Saison in Erinnerung?
Das Pokalspiel gegen HSV. Das fand ich ganz gruselig, wie du das verloren hast tatsächlich. Das war so ein Nackenschlag, glaube ich, die Art und Weise, wie du das verloren hast. Wobei wir werden nicht über Schiedsrichterentscheidungen sprechen heute, aber das machen andere zuhauf. Aber dieses Spiel war schon echt heftig. Ich fand auch das Spiel gegen St. Pauli war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, St. Pauli macht das, was Heidenheim nicht macht. Die kriegen das jetzt auf den Rasen und haben diesen, Willen ist auch immer so ein blödes Wort, ne? Kein Fußballspieler geht auf den Platz und will nicht. Das existiert nicht. Aber du hast einfach gemerkt, da war so viel mehr Entschlossenheit und so viel mehr, ja, jetzt bin ich doch wieder beim Willen, ne? Die waren robuster, die waren entschlossener und dieses Spiel zu verlieren, fand ich ganz hart.
In Überzahl, und da hat St. Pauli fast eine komplette Hälfte, oder ich glaube sogar eine komplette Hälfte, in Unterzahl gespielt und dennoch
Hälfte
gewonnen.
Ja, genau, und du hattest, und das Problem hattest du ja die ganze Saison, du hast sehr oft eine sehr, sehr gute Hälfte gespielt und eine ganz beschissene. Aber du hast nie konstant geschafft, mal ein komplett gutes Spiel abzuliefern. Mhm. Und eine Hälfte reicht halt nicht, ne? Aber diese 2 guten Hälften hast du einfach nicht hingebracht. Du hattest viele Spiele, da kam der Dreifachwechsel zur Pause und die Umstellung und dann ging was und dann war das eine gute Halbzeit, ne? Aber du hattest nie 2 wirklich gute Hälften. Du hattest, das Bremen-Spiel fand beide Bremen-Spiele ganz schwierig. Das erste Bremen-Spiel, ich glaube, Bremen weiß heute noch nicht, warum sie das Spiel nicht verloren haben.
Ja.
Also ich glaube, das waren 14-2 Ecken und 11-3 Torschüssen oder so und unglaubliche XG-Werte. Das war so ein Knackpunkt, dass du diese Spiele nicht gezogen hast. Also jedes Mal, wenn du bei einem es gab so viele Spiele, bei denen ich gedacht habe, boah, ja, geil, heute läuft das, das wird was. Und 30 Minuten später dachte ich mir, oh Gott, was passiert hier? Und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die so einbrechen oder warum die so ein bisschen mit angezogener Handbremse über den Platz hoppeln. Also das fand ich ganz schwierig. Das jetzige Bremen-Spiel natürlich, das war dann das absolute Ende. Ne, da da fand ich, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel über in der ganzen Saison gegen Bremen. Das war so angstfressend, Seele auf. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da erschienen die alle wie blockiert, als hätte jemand denen irgendeine Fessel oder eine Kette angelegt. Und sie ziehen, aber sie kommen da nicht weg. Das fand ich ganz furchtbar. Dann gab es aber auch diese zwei Siege hintereinander mit Freiburg und Union. Oder Union und Freiburg, ich weiß gerade die Reihenfolge gar nicht mehr.
Union und Freiburg, egal. Genau.
Und da dachte ich so, und jetzt haben sie es. Jetzt kommen sie ins Laufen. Jetzt funktioniert es, jetzt wissen sie, wie es geht. Und jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt, dann, nee, war nichts.
Dann kam in dem Fall St. Pauli, war dann das dritte danach.
Ja. Was ist dir, was denkst du, was ist dir im Kopf geblieben?
Also, na gut, im Kopf geblieben sind mir natürlich solche Sachen wie 0-6 in Leverkusen, weil das einfach so ein nachhaltiges Spiel war. Und an St. Pauli hätte ich mich jetzt auch erinnert. Was mir aufgefallen ist jetzt in der Rückschau, aber ist mir das ehrlicherweise erst aufgefallen, wie oft es nach Länderspielpausen, also direkt nachdem man sich quasi länger auf ein Spiel vorbereitet hat, wirklich einfach unglücklich lief für Heidenheim. Also nach der ersten Länderspielpause kommt das BVB-Spiel, da verletzt sich Paccarade und Zivtzivadze sieht rot. Und der BVB spielt aber nicht mal gut. Klar, ist ja der BVB. Müssen wir ja nicht drüber reden. Und trotzdem ist es eine klare Niederlage. Nächste Länderspielpause. Du spielst dieses Spiel gegen Werder, wo du, wenn du auch nur eine der 100 Chancen verwertet hättest, da einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren hättest, war es aber nicht. Und dann kommt direkt danach wieder so ein Spiel, wo du ganz fürchterliche erste Hälfte hast gegen Hoffenheim und zweite ist dann wieder deutlich besser, aber dann ist es schon zu spät, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. So, nächste Länderspielpause, du spielst gegen Gladbach und die kriegen einen total seltsamen ersten Strafstoß. Und dann ist es halt auch schwierig. Und letztlich war dann auch Gladbach besser. Aber Gladbach, worin waren sie besser? Im Kontern. Ja, toll. Du lässt dich bei 0-1, musst du aufmachen und wirst ausgekontert von Gladbach. Ja, kann halt einfach mal passieren. Gut, und jetzt das Gute ist, in der Rückrunde hatte man noch keine Länderspielpause. Deswegen, da konnte das kein Thema sein. Aber ich glaube, dass das auch nochmal so, das ist natürlich jetzt nicht der Grund für den Abstieg, aber das zeigt, dass halt sogar bei den Spielen, wo man Zeit hatte für die Vorbereitung, wo man sicherlich ganz, ganz lange drüber nachgedacht hat, wie gehen wir es an, wo sich auch alle viel vorgenommen haben, hast du aus unterschiedlichsten Gründen dann auch nicht den Erfolg eingefahren, den du dir erhofft hast. Und das ist für mich stellvertretend für diese Saison.
Ja, klar.
Und so geht es halt dann ein bisschen auch dahin. Wie blickst du denn auf Frank Schmidt? Also wir beide sind große Frank Schmidt-Fans. Ich meine, jeder, der den Rasenfunk hört, weiß das. Und das hat für mich ehrlicherweise auch ganz viel mit seiner Kommunikation zu tun. Also es ist einfach sehr wohltuend, ihn zu hören. Nicht nur, wenn er nach einer ultra knappen Abseitsentscheidung jetzt gegen Frankfurt dann sagt, ey, wir haben uns dafür entschieden, dann müssen wir der Technik auch vertrauen, selbst wenn es knapp ist. Ja, okay, da können sich mal ganz, ganz viele andere eine Scheibe von abschneiden, von dieser Seriosität. Sondern auch, wie er sich natürlich auch oft selbst in die Verantwortung genommen hat für eben diese unterschiedlichen Halbzeiten, die wir oft gesehen haben. Dennoch hatte ich auch bei ihm zwischendurch den Eindruck, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mal eine Pause bräuchte. Also klar, die wird er jetzt nicht bekommen, aber ein bisschen hatte ich da auch das Gefühl, er ist ein Suchender, der nicht findet. So wie auch schon in der Vorsaison, wo er sehr viel rotiert hat, sehr viel ausprobiert hat und da hat man dann auch erst sehr spät irgendwas gefunden, was funktioniert hat und ehrlicherweise kam da dann auch ein bisschen Glück in manchem Spiel mit dazu. Blickst du ähnlich auf ihn oder überbewerte ich das vielleicht, weil ich sehe ihn natürlich auch vor allem in Spieltagspressekonferenzen und das ist ja auch eine Ausnahmesituation.
Frank Schmidt hat eine Eigenschaft, die hatte er schon immer, die hatte er schon vor was weiß ich, 20 Jahren. Dieses Vertrauen in die Mannschaft kannst du vielleicht auch übersetzen in, ich kann den Menschen auch manchmal zu viel zutrauen und kann vielleicht auch zu viel erwarten. Er ist in der Lage, Spielern ein ganz großes Vertrauen zu schenken, was wiederum dazu führt, dass bei uns Spieler wie jetzt Henning Behrens ihre Spielzeit kriegen, jedes Spiel 90 Minuten im Grunde, die dürfen ihre Fehler machen, das ist in Ordnung, die kriegen ihr Vertrauen, die können das durchziehen. Das ist bei Erin Dingci so gewesen, es war bei Niklas Beste so. Er vertraut denen, er schmeißt die ins kalte Wasser und dann dürfen sie strampeln. Und wenn sie Fehler machen, ist es okay und sie spielen trotzdem weiter und irgendwann sind die so stabil, dass es läuft. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ob er nicht zu viel verlangt und ob er nicht manchmal seine Spieler überfordert. Und dieses, das machen die schon. Wir machen das jetzt so und so spielen wir und das könnt ihr alle und jetzt gehen wir raus und jetzt macht ihr das entsprechend und dann schießen wir die aus dem Stadion und ihr könnt das alle. Das ist auf der einen Seite wieder, oh, da bin ich wieder mit meinen zwei Seiten. Großartig. Das ist auf der einen Seite was ganz Tolles, was dir als Spieler hilft. Kann aber auch dazu führen, dass du vielleicht nicht erkennst, wenn du jemanden überforderst und dass du vielleicht dann, der Kader ist so gut, ich vertraue meinem Kader, damit komme ich super zurecht, dass du vielleicht nicht erkennst, dass du diesen Kaderstand jetzt überforderst und dass dir diese Art von Spiel, die du sehen möchtest und die du jedes Wochenende auf den Platz bringen möchtest, dass sie vielleicht doch nicht alle in der Lage sind, das so zu spielen. Und inwiefern er dann umdenkt vielleicht und sich überlegt, okay, das können die nicht, vielleicht muss ich jetzt was verändern, das weiß ich nicht. Oder ob er einfach immer durchzieht in der Hoffnung, noch eine Woche, noch eine Woche, noch, das wird schon. Weißt du, was ich meine?
Ja,
total. Wir ziehen es einfach durch und irgendwann macht's Klick und irgendwann können die das.
Ja, vielleicht auch manchmal entgegen der eigenen Überzeugung einen fürchterlich zerstörerischen tiefen Fußball spielen, einfach nur weil du das Gefühl hast, wenn wir einfach mal in der Halbzeit in die Kabine kommen und es steht noch 0-0, dann atmen gewisse Spieler vielleicht schon mal auf und dann können wir die zweite Hälfte anders gestalten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Frank Schmidt der Fall ist, aber das ist durchaus häufiger der Fall bei ehemaligen Spielern, die Trainer werden, dass die gerade Druck- und Stresssituationen so bewerten, wie sie es selbst auf dem Feld wahrgenommen haben. Und alle Trainer wissen, dass es unterschiedlichste psychologische Profile innerhalb eines Teams gibt. Also es gibt diejenigen, die an Kritik wachsen und sich angestachelt fühlen. Es gibt diejenigen, die erst recht schlecht spielen, die Schultern hängen lassen und noch an der Kritik dann fast schon zerbrechen können. Und so wie ich Frank Schmidts Karriereweg in Erinnerung habe und so wie er auch selbst drüber spricht, war er schon einer, der sich durchgebissen hat und gerade an den schwierigen Situationen gewachsen ist. Und vielleicht hat er das unterschätzt. Wie gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ. Da sind wir beide nicht für nah genug dran. Aber vielleicht hat er auch manchmal sein Spielerprofil auf seine Spieler transferiert und dachte sich, ich werfe sie jetzt so lange ins kalte Wasser, weil ich habe irgendwann dadurch das Schwimmen gelernt. Und wer weiß, vielleicht ist auch seine Einschätzung sogar richtig. Also das Verletzungspech ist ja wirklich, ich hab noch mal gerade über Starju nachgedacht, der ja auch im Winter kam und der so gut hätte helfen können. Und da dachte ich mir, ach nee, stimmt, der war ja auch gleich wieder verletzt. Also wer weiß, ob zum Beispiel Hennes Behrens genau in derselben Situation auch das Strampeln gelernt hätte. Ich will nicht sagen, dass er irgendwas schuld wäre, aber er hat halt jetzt auch ein paar Fehler gehabt in manchen Spielern, die auch zum Teil spielentscheidend waren, wenn auf der anderen Seite ein Sergio gewesen wäre, der ihm was abgenommen hätte. Also vielleicht hat Frank Schmidt sogar auch recht mit seiner Bewertung und die Umstände haben es verhindert, aber das sind so meine Gedanken.
Ich denke, es ist eine Kombination. Es ist mit Sicherheit eine Kombination und ich am Ende des Tages hat uns, glaube ich, auch die fehlende Zeit das Genick gebrochen. Du brauchst vielleicht für bestimmte Dinge einfach auch eine bestimmte Zeit, die dir nicht gegeben wird. Du musst in der ersten Bundesliga, hast du diese Zeit einfach nicht mehr. Und wenn man jetzt so diese Wintertransfers sich anguckt, dann waren die gut. Also die waren ab, nur wann kamen die? Ne? Also wie lange hat das gedauert? Der VfB hat seinen Spieler nicht freigegeben, irgendeinen Innenverteidiger hat, die hatten so ein Verletzungspech in ihrer Abwehr. Also haben sie Sergio nicht gehen lassen und man musste warten. Dann hast du mit Dingchi, das war ja ein ewiges Hickhack. Das heißt, das hat relativ lange gedauert und du musstest die letzten Spiele, also die ersten Spiele dieses Jahr, die ja noch entscheidende Spiele von der Hinrunde waren, musstest du ohne deine Wintertransfers machen. Die hattest du da noch nicht zur Verfügung. Das heißt, du hattest noch nicht die Möglichkeit, was zu verändern, sondern bist genauso geschwächt in diese Spiele gegangen wie schon vor der Winterpause. Und eigentlich wolltest du ja was ändern. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großer Faktor ist, dass es so lange gedauert hat, bis du mit diesen Spielern planen konntest. Und ja gut, und natürlich dann ganz schnell nicht mehr planen konntest. Das sind so viele Aspekte einfach. Und wenn du dann einen entsprechenden Kader hast und bist doppelt und dreifach besetzt, fängst du sowas auf. In Heidenheim fängt sowas nicht auf. Das ist einfach so.
Und was macht das jetzt mit der Gesamtsituation in Heidenheim? Also, dass die Fans weiter hinter allem stehen, das haben sie lautstark kundgetan. Ist auch immer lustig, dass auch im dritten Erstligajahr da immer noch manche Kommentatoren sich die Augen reiben und sagen, Mensch, die feuern Frank Schmidt an die letzten 10 Minuten, ist ja fantastisch. Man denkt sich so, wo warst du die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, ist doch klar. Aber irgendwie ist es dann eben anscheinend doch nicht klar, weil es werden halt die normalen Bundesliga-Maßstäbe an Heidenheim angelegt und da ist halt Heidenheim in manchen Dingen klar Champions League schon und nicht mehr nur erste Liga. Also wie ist die Stimmung gerade und hat sich da eigentlich auch was verändert jetzt durch diese 3 Jahre erste Liga?
Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nächstes Jahr sagen. Also es wird, die Ost wird genauso voll bleiben wie, da wird sich gar nichts verändern. Also die Kurve bleibt die Kurve, da habe ich gar keine Bedenken. Da ändert sich überhaupt nichts. Die alten Dauerkartenbesitzer, die werden genauso bleiben. Ich denke nicht, dass du jedes Stadion, dass du jedes Spiel voll bekommst. Das glaube ich nicht. Du hast relativ viele Erstligatouristen sitzen, da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, du wächst nicht von 3.000 auf 14.000 Mitglieder, weil Heidenheim so toll ist. Da muss man sich nichts vormachen. Ne? Ich werde Mitglied, damit ich Karten kriege. Insofern denke ich, wird es jetzt wieder leichter, ins Stadion zu gehen und du wirst als Mitglied wieder leichter an eine Karte kommen. Das wird sich schon verändern. Grundsätzlich die Stimmung in der Stadt nicht. Die typischen Heidenheimer bleiben die typischen Heidenheimer, das bleiben die auch in der zweiten Liga. Der Druck wird ein bisschen rausgenommen, die Lautstärke wird ein bisschen rausgenommen, aber ich denke, vermute, vielleicht täusche ich mich auch, dass nächstes Jahr zweite Liga trotzdem ein größerer Fokus sein wird und ein größeres Interesse sein wird, als es vor der ersten Bundesliga war. Du nimmst was mit. Du nimmst nicht, also du kannst nicht 1:1 umsetzen. Das wird nicht so sein, dass sich gar nichts verändert. Das glaube ich nicht. Aber es wird auch nicht mehr runterbrechen auf die Zeit davor. Ich glaube, du nimmst schon was mit. Das denke ich schon. Und dann wird es davon abhängen, wie gut sie dieses erste Jahr überstehen, ob sie den Kieler Weg gehen. Dann, glaube ich, wird es ganz schnell ganz düster an Heidenheim und das Stadion relativ leer. Oder ob sie den Darmstadter Weg gehen und sich quasi dieses eine Jahr zurechtruckeln, erholen und dann nochmal angreifen. Und wenn sie das schaffen, ist auch Stadion wieder voll. Also ich glaube, dann sind die Leute ganz schnell wieder da. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Gut, und dann gibt es ja noch den Nürnberger Weg. Das ist, du gehst in die zweite Liga und kommst nie wieder zurück.
Ja gut, das sind natürlich dann die, ja, daran denken wir nicht. Nee, das glaube ich nicht. Und ja, aber wie gesagt, lass uns noch ein bisschen was von Royal aufheben.
Ja, definitiv, da hast du schon recht. Aber wie glaubst du denn, wird jetzt diese Saison zu Ende gehen? Also es ist immer ein bisschen einfach von außen zu sprechen, es gäbe keinen Druck mehr, denn das missachtet einfach, wie es ist, vor so vielen Augenpaaren Fußball zu spielen und Leistungssport zu betreiben. Aber ein bisschen was vom Druck ist ja wirklich weg. Glaubst du, Heidenheim wird irgendwann nochmal in die Situation kommen, in den nächsten Wochen es genießen zu können, erste Liga zu spielen?
Gut, jetzt musste Leverkusen wieder hinter dich bringen. Ne? Also hurra, hurra.
Jetzt kommt die Vendetta, ey. Die kommen von Arsenal. An die Brenz, also.
Ja, genau. Und dann schießen wir sie in dieselbige. Ich glaube nicht, dass das nochmal so eine Klatsche gibt. Also das hoffe ich jedenfalls nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, du brauchst einen Sieg jetzt. Also egal gegen wen. Du musst einmal wieder gewinnen, damit sie nochmal das Gefühl kriegen, hey, wir können ja doch noch gewinnen. Jetzt verabschieden wir uns ordentlich. Komm, jetzt lass uns noch ein paar Punkte holen. Können wir nicht wenigstens 20 Punkte kriegen? Oder wie auch immer, können wir noch jemanden mitnehmen? Das klingt immer so martialisch, ne? Wir wissen beide, von wem wir sprechen. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass da nochmal was geht. Ich habe, Stefan Rommel war es, der gesagt hat, er wünscht sich das jetzt, dass die Heidenheimer ganz mutig den Platz stürmen und jetzt nochmal so richtig mutig. Das wünsche ich mir auch. Sehe ich das? Nicht so. Denn wenn man das jetzt eine Saison nicht geschafft hat, so richtig mutig auf den Platz zu gehen, warum soll man es jetzt plötzlich tun, wenn man schon... Das macht ja auch was mit dir. Es macht ja was mit dir, dass du Tabellenletzter bist und nur 14 Punkte hast und das überall steht. Was weiß ich, was hat neulich einer geschrieben? Tasmania Heidenheim. Ach, ja. Dass ich mir gedacht habe, dir springe ich ins Gesicht.
Aber war das nicht einfach nur irgendein Fan? Also.
Nee, naja, egal. Aber das macht doch was mit dir, ne? Wenn du Spieltag für Spieltag in deinen Mannschaftsbus steigst, wieder eins auf die Mütze gekriegt hast und irgendwo muss es ja noch herkommen. Und ich glaube, so einfach jetzt springen wir mutig über den Rasen. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Gib ihnen einen Sieg. Vielleicht dann ja, aber ich kann es nicht einschätzen tatsächlich. Überhaupt also nicht.
Ehrlicherweise finde ich das Stuttgart-Spiel, das Hoffenheim-Spiel und jetzt auch dieses fürchterliche Eintracht-Frankfurt-Spiel. Aber eigentlich fand ich in allen drei Partien, und wenn ich jetzt noch weiter zurückgehen würde, würden mir sicherlich noch mehr einfallen, dass es schon so eine Art Befreiung gab auf dem Feld. Also klar, es ist kein Zauberfußball und klar reden wir jetzt nicht darüber, dass da ein Gegner mit Ballbesitz in die eigene Hälfte gedrückt wird und dann geht's da Schuss um Schuss aufs gegnerische Tor. Das natürlich nicht. Aber also dieses Stuttgart-Spiel war doch eigentlich fantastisch. War halt ätzend, dass es ein 3-3 war, dass man es da halt wieder nicht geschafft hat, eine Führung zu halten. Aber von dem, was Heidenheim da gespielt hat, einfach nur zum Genießen. Ja klar, defensiv war es auch nicht perfekt, aber ey, ja, so ist es halt einfach in dieser Saison. Das 2-4 gegen Hoffenheim war doch auch ein tolles Spiel zum Beispiel.
Ja,
und jetzt gegen Frankfurt.
Warum? Aber warum? Also du hast, also für mich ist ja Conte Nummer 2, das ist ja mein persönlicher Transfer, den habe ja ich quasi aus Braunschweig geholt, kleiner Discord-Insider, den hatte ich lange auf dem Schirm seit der Relegation und ich finde, der passt so super. Und diese familiäre Flügelzange, Conte links und Conte rechts, also da geht mir das Herz auf, was ist, er ist verletzt. Aber es hat natürlich funktioniert, ne? Aber dann hast du dieses Spiel mit Stuttgart und wie geht's aus? Unentschieden, du gewinnst nicht. Du hast Frankfurt, wie geht's aus? Dieses Tor, ne, dieses Abseitstor,
klar.
Du verlierst gegen, du kriegst auch jedes Mal wieder eins auf die Mütze. Und dann musst du dich nächsten Samstag, okay, nochmal. Oder Hoffenheim, das ist. Und trotzdem gehst du immer wieder mit einem Nackenschlag vom Platz. Und ich weiß nicht, wie oft man sich nochmal aufrappeln kann. Ich weiß es nicht. Also ich habe ein Ding mit Patrick Meinka gesehen, das fand ich echt erstaunlich, der mit einer Inbrunst tatsächlich nach diesen ganzen Niederlagen gesagt hat, er hat immer noch so viel Spaß und er freut sich immer noch auf jedes Spiel. Und ich weiß aber nicht, ob das für alle gilt. Also das weiß ich nicht.
Insofern ja, gut.
Ich kann es nicht einschätzen.
Also ehrlicherweise, ich würde es den Spielern wünschen. Man spielt auch noch in guten Stadien. Du spielst noch in Gladbach, du spielst in Freiburg, du spielst beim FC Bayern, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber lass die irgendwie im Halbfinale der Champions League stehen und außenrum sind diese Spiele, dann spielst du da 2-2 und alles wird mega. Also vielleicht sehe ich es jetzt auch ein bisschen zu rosa-rot, aber das kann, und du bekommst am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05, das finde ich auch schön, dass man da dann nochmal gemeinsam sich verabschieden kann aus der ersten Liga. Und ich glaube, das wird man auch würdevoll tun.
Besser du siehst rosa-rot als ich. Das ist schon okay so. Da habe ich kein Problem mit.
Ja, naja, ich meine,
hinterher sagen, Max hatte recht.
Na, du musst es halt so sehen. Ich sehe ja dasselbe, was du siehst. Nur es macht mit mir emotional nicht das, was es mit dir macht. Also ich sehe das ganze Pech. Ich sehe die Verletzungen. Ich sehe die Fehlentscheidungen auch. Ich sehe auch die Fehler, die Heidenheim selbst gemacht hat. Also man hat sich auch einfach oft genug selber ins Knie geschossen, so ehrlich muss man sein. Klar, aber ich schreibe das hier in mein Dokument und dann mache ich das Dokument zu und am nächsten Spieltag mache ich es wieder auf und dann schreibe ich was Neues ins Dokument. Du und auch die Spieler und sicherlich auch Frank Schmidt, ihr tragt das die ganze Woche über euch mit. Und deswegen fällt es mir natürlich auch ein bisschen leichter, die positiven Dinge herauszuheben und die negativen zu vergessen. Aber wenn das irgendjemand schafft, einer Gruppe zu vermitteln, dann ganz sicher Frank Schmidt. Denn der sitzt in jeder Pressekonferenz, direkt nachdem es diese Nackenschläge gibt. Und manchmal siehst du ihm das auch an. Manchmal merkst du auch, boah, das war jetzt ein Nierentreffer. Aber ganz oft denkst du dir auch nach der Pressekonferenz, Wahnsinn, wie er wieder geschafft hat, diesen Nackenschlag in gute Worte zu verpacken und wie er es immer geschafft hat zu sagen, glaubhaft zu sagen, auf irgendeine Art und Weise, wir müssen das jetzt abhaken, jetzt geht es weiter, wir werden das jetzt, davon werden wir uns erholen und das nächste Spiel kommt ganz bestimmt. Er sagt das immer in irgendeiner Art und Weise und man nimmt es ihm aber wirklich häufig ab dafür, dass es eigentlich
schon,
nicht
ja.
selbstverständlich ist. Deswegen, wenn das irgendjemand schafft, dann Frank Schmidt.
Was ich ganz wichtig finde, es wird niemanden geben in Heidenheim, der sagen wird, wir steigen ab, weil wir Pech hatten, weil wir alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Es ist sich jeder im Klaren drüber, man steigt zu Recht ab, wenn man es nicht geschafft hat, in den entsprechenden Situationen die PS auf die Straße zu bringen und die Tore zu machen und Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen. Es mag einem teilweise schwer gemacht worden sein, aber es gab genügend Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. Man hätte es trotz der Umstände schaffen können, auch wenn man, ich schaue viele Spiele und bei vielen Spielen denke ich mir, echt jetzt? Echt jetzt? Warum sind wir 18er mit 14 Punkten und die sind, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da denke ich mir, das kann es doch nicht sein. Und insofern ist man da schon, glaube ich. Spielt ja noch gegen
St. Pauli, denkt dir nichts.
Sehr realistisch unterwegs. Also das wirst du nicht hören, dass die Heidenheimer sagen, wir wurden benachteiligt und deswegen steigen wir ab. Das wird niemand sagen. Jeder wird sagen, wir steigen verdient ab, weil wir es nicht geschafft haben, Tor zu schießen und individuelle Fehler hinten drin hatten. Also, und das ist was ich schon ganz gut finde. Damit kann ich auch ganz gut leben, wenn man da in den Spiegel guckt und die Dinge auch nüchtern analysiert. Das ist schon wichtig, glaube ich.
Definitiv. Und ich allen nur empfehlen, schaut euch die Pressekonferenz nach dem Frankfurt-Spiel an und hört euch einfach nur an, was Albert Riera über Frank Schmidt sagt. Der angeblich so respektlose Albert Riera, wo uns irgendwelche Ligue-1-Zitate in die Timelines gespült wurden, das sei der respektloseste Trainer überhaupt gewesen. Also bisher kann man das nicht feststellen. Und da hast du aber gesehen, Game recognizes Game. Also Albert Riera, wie er über Frank Schmidt gesprochen hat, wie er das wertschätzen wusste, obwohl er kann nicht auf dem Schirm gehabt haben, wie die Geschichte von Heidenheim war. Also wenn er das noch hingekriegt hat in seiner Karriere, dann ziehe ich den Hut. Aber er hat in der Vorbereitung gesehen, wie dieses Team spielt. Und er hat gesehen, wie lange Frank Schmidt dort Trainer ist. Und hat im höchsten Respekt und auch in sehr schönen Worten, finde ich, von Frank Schmidt gesprochen.
Fand ich auch.
Das ist was, da kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden, dass das im eigenen Verein stattfindet und nicht bei Verein XY. Also nennen wir mal den VfL Wolfsburg-Trainer, über den so gesprochen worden ist.
Hurra, hurra. Ne? Ja. Du, ich bin auch wirklich, also ich bin fein damit. Ne? Also ich bin fein damit. Das ist alles gut, so wie es ist. Das ist okay. Also mir sind wirklich Dinge sehr wichtig, die sind mir wichtiger als andere und ich bin fein damit. Ist in Ordnung.
Sehr gut.
Ich werde ein bisschen weinen am letzten Spieltag, aber das wird alles wird gut.
Da wirst du nicht die Einzige sein. Aber damit, Petra, erkläre ich unsere Therapiestunde für vorerst beendet.
Ich danke dir.
Ich freue mich auf unser Abschlussgespräch im Mai dann. Es war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback der Hörerinnen und Hörer da draußen, weil ja, ich glaube eigentlich, dass wir über viele Dinge gesprochen haben, an die Fans anderer Vereine andocken können, emotional. Bin ich mal gespannt, ob sie das auch tun. Danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir. Und ich danke dir.
Und ich danke natürlich auch euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ganz viele Leute haben das getan in diesem Monat. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte herausgreifen Till, Jörg, G7, Sebastian96 und Hendrik, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr wissen wollt, wie man uns Geld zukommen lassen kann, dann schaut in die Podcast, die Videobeschreibung oder auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und über den bekommt ihr dann alle Informationen. Wenn ihr Feedback habt, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Sendung gerne verteilt an Fans anderer Vereine. Der Heidenheim-Schwerpunkt ist nicht der, in dem man immer instinktiv als Erster reinhört, so ehrlich muss man leider auch sein, aber ich glaube, wie gesagt, da lag viel drin, auch für andere Fans. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ach hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.